Guten Abend, liebe KollegInnen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 6. März 2024 ist. Es ist 18 Uhr abends. Es ist ein durchaus bedeutungsvoller Termin und eine, wie ich zugeben muss, zufällige, aber sehr günstige Terminwahl. Wir stehen nämlich unmittelbar vor der Anwendbarkeit der Regelungen des Digital Markets Act für die sogenannten Gatekeeper. Also wir reden auch auf regulatorischer Sicht heute Morgen ganz viel über das jetzt gleich anstehende Thema. Das anstehende Thema hat zu tun mit Herrn Professor Dr. Dr. Matthias Karmasin, den Sie in der Mitte unseres Bildschirms jetzt gerade sehen, wenn Sie es sehen und nicht nur zuhören. Herr Karmasin ist Universitätsprofessor, er ist Dekan, er tut beides an der Universität Klagenfurt. Daneben ist er aber auch an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als wirkliches Mitglied engagiert und in dieser Funktion verantwortlich für den einen oder anderen Medienbeitrag, den Sie vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen gesehen haben, zum Beispiel diesen hier, Demokratie im luftleeren Raum, ein Medienbeitrag, der im ORF erschienen ist und der den Hintergrund hat, dass es zum Themenfeld Hass im Netz eine Veröffentlichung gibt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, für die wesentlich Karmasin verantwortlich ist, die sich mit sozialen Medien als Gefahr für die Demokratie beschäftigt. Und die auch, darüber berichtet der ORF in diesem Beitrag, den ich gerade erwähnt habe, die auch im Parlament vor wenigen Tagen diskutiert wurde, diese Studie hier. Und das ist der Anlass des Gespräches heute. Ich habe mir dann auch noch erlaubt, eine Art von Co-Moderator oder Co-Kommentator heute mit hereinzuholen. Ich darf Ihnen ein zweites Mal in diesem Format, übrigens auch Karmasin war schon mal einmal hier vor einiger Zeit. Dazu finden Sie den Link auch in den Shownotes. Ist allerdings länger her wie bei meinem anderen, als bei meinem anderen Gast. Ich darf Ihnen ein zweites Mal innerhalb recht kurzer Zeit hier Magister Boris Kandow vorstellen. Das letzte Mal hat er das Gespräch damit eröffnet, dass er gesagt hat, manchmal trägt er Hoodie, manchmal trägt er Anzug. Heute trägt er Anzug. Er ist heute nicht so sehr hier als Jus-Profi, Initiator und Host, sondern er ist hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, wo er wesentlich verantwortlich ist für ein Projekt, das vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank finanziert wird und das sich mit Online-Plattformen als Herausforderung für die Rechtsordnung beschäftigt. Da sehen Sie die Website von Kandorf und sein Engagement. Hier sehen Sie ein bisschen mehr über sein Projekt. Er wird mich heute hier unterstützen mit weiteren Kommentaren und Fragen, für die ich ganz sicher nicht so tief im Thema bin wie er. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke für
Vielleicht
die Einladung.
beginnen wir nicht gleich mit der Studie, sondern beginnen wir mit dem, was da im Parlament war. Was war denn im Parlament und warum war das im Parlament und wie war dein Eindruck von dem, was da im Parlament war?
Also die Frage, warum es im Parlament war, ist schnell beantwortet. Es ist der Präsident des österreichischen Nationalrates, ex officio Vorsitzender des Senats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und in dieser Eigenschaft und auch in der Rolle der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als politikberatende Einrichtung wurde an den Präsidenten der Akademie, an Heinz Fassmann, die Frage gerichtet: Sind soziale Medien eine Gefahr für unsere Demokratie? Daraufhin hat die Akademie eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich aus vielen Kolleginnen verschiedenster Disziplinen zusammengesetzt hat. Ich habe das Privileg gehabt, zum Sprecher dieser Arbeitsgruppe gewählt zu werden. Und man hat dann, man sieht hier auch die Arbeitsgruppe sozusagen, die, glaube ich, sehr gut besetzt war. Und die Vorstellung im Parlament hatte eigentlich im Sinne dieser politikberatenden Funktion eigentlich den Sinn, den Abgeordneten, aber auch den parlamentarischen Mitarbeiterinnen die Ergebnisse unserer Studie zu präsentieren. Wie war mein Eindruck? Erstens, das Thema erzeugt unglaubliches Interesse. Die Veranstaltung war innerhalb von 2 Tagen es war eine Live-Veranstaltung, ausgebucht. Also ich glaube, nach 2,5 Tagen war keine Anmeldung mehr möglich. Der Saal war wirklich voll. Und es ist ein Thema, das wirklich viel Diskussionen und viel Aufmerksamkeit in den Medien evoziert hat. Was die Reaktionen der Nationalratsabgeordneten betrifft, wie darf ich das formulieren, gab es keine großen Überraschungen. Das ist eigentlich die Debatte entlang der ideologischen Prädispositionen, die in dieser Vorwahlkampfphase zu erwarten sind, verlaufen. Also da hat es jetzt in meinem Dafürhalten keine große Überraschung gegeben. Dennoch fand ich es sehr, sehr positiv, das im Parlament zu diskutieren. Und eigentlich waren die Feedbacks, die mich erreicht haben, auch sehr positiv dazu. Also insgesamt habe ich den Eindruck einer rundum gelungenen und sehr guten Veranstaltung mitgenommen.
Jetzt habe ich den Medien entnommen, ich war ja selbst nicht dort, dass die SPÖ nicht anwesend gewesen oder nicht vertreten gewesen wäre am Podium. Hatte das terminliche Gründe oder grundsätzliche Gründe?
Das vermag ich nicht zu sagen. Es waren alle Nationalratsparteien eingeladen, alle nationalratsvertretenden Parteien eingeladen, aber die Organisation des sozusagen parlamentarischen Teils der Veranstaltung hat der Nationalratspräsident bzw. sein Büro übernommen. Mein Kenntnisstand ist, es waren alle Parteien eingeladen. In meiner Wahrnehmung waren auch durchaus hochrangige Vertreter der österreichischen Sozialdemokratie im Publikum. Aufs Podium hat sich in der Tat keiner begeben. Warum?
Und das wurde dir auch nicht erklärt. Also das war einfach dann so. Es war dann bei der Veranstaltung so, dass da alle waren, außer der SPÖ. Auf dem Podium meine ich. Ja, okay.
So ist es. Man ist dorthin gekommen und hat sich gefragt, spontan, da fehlt doch ein Sessel und das war nicht so, der wäre leer geblieben, also hat man ihn gar nicht erst aufgestellt.
Also es stand kein symbolischer leerer Stuhl am Podium.
Nein, es wäre natürlich eine sozusagen symbolische Geste gewesen, zu sagen, man lässt den Sessel frei, um auch symbolisch anzudeuten, da könnte eigentlich theoretisch jemand aus den Reihen der Sozialdemokratie, der sich mit Medien, Digitalisierung, Regulierung beschäftigt, kommen, aber es war nicht so.
Gut, okay, die anderen waren da und du sagst, sie haben sozusagen wenig überraschend nach den ideologischen Linien argumentiert. Aber was haben sie sich denn angehört oder was war das, was war sozusagen, erzähle mal die Kernbotschaften oder die Empfehlungen, die sich aus der Studie ergeben, die sich ja wesentlich auch an die Abgeordneten des Nationalrats wenden. Und wie haben sie auf diese Empfehlungen dort dann auf dem Panel reagiert? War das, also du sagst, es war nicht überraschend, aber vielleicht kann man doch ein bisschen noch klarer machen, was das bedeutet, dass es nicht überraschend war.
Gut, also ich versuche, die drei Fragen in aller Kürze ein bisschen getrennt nacheinander zu beantworten. Das erste ist sozusagen eine Bestandsaufnahme und die Beantwortung der Frage, sind soziale Medien eine Gefahr für unsere Demokratie, wobei die Betonung dessen, unsere Demokratie im Sinne liberaler Demokratien, europäischen Zuschnitts mit Gewaltenteilung und funktionierenden Instanzenzügen etc. schon eine wichtige Beobachtung ist, denn die Auswertung von vielen Studien und Metastudien zeigt ganz deutlich, dass soziale Medien in Emerging Democracies und in Autokratien durchaus positive Effekte auf Partizipation und Information haben, währenddessen entwickelten in liberalen Demokratien sind die Effekte überwiegend negativ. Zweite Bemerkung. Natürlich haben wir uns in dieser Stellungnahme auf Effekte beschränkt, die demokratische Öffentlichkeiten betreffen. Es gibt viele Effekte der sozialen Medien auf psychische Gesundheit und Körperwahrnehmung, auf Mobbing und Aggression, genauso wie zum Beispiel physiologische Auswirkungen auf das Gehirn selbst. All diese Dinge sind empirisch gut abgesichert, hängen aber mit den Wirkungen auf demokratische Öffentlichkeit nur teilweise, wenn überhaupt, zusammen. Unser Befund war, und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Medienökonom in mir, der das sagt, dass der Grund, warum Relevanz, Meinungsvielfalt, Faktentreue, Authentizität, professionelle Erstellung der Inhalte in diesen Medien keine Rolle spielen, liegt im Geschäftsmodell dieser Medien. Die verdienen Geld, ist jetzt für die meisten Zuhörenden hier, denke ich, nicht überraschend, primär mit dem Verkauf personalisierter Werbung und sekundär mit Data Mining, also dem Auswerten der Daten der Userinnen, oft auch in Kombination, also um sozusagen die Werbung noch besser und zielgerichteter zu machen. Und auch das ist ganz simpel, je länger die Verweildauer auf einer Plattform, desto höher die Profitabilität. Also je länger man drauf ist, desto mehr Werbung kann man schalten und verkaufen. Wie sind die Algorithmen also programmiert? Die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. So, dass beide Aspekte, Werbeeinnahmen und Data Mining, optimiert werden. Das ist jetzt, glaube ich, für viele, die sich das anhören, keine besonders große Überraschung. Es erklärt aber, warum zum Beispiel Inhalte, die polarisieren, emotionalisieren, die negative Inhalte haben, durch die Algorithmen favorisiert werden, weil es eben die Verweildauer auf der Plattform steigert. Und ich möchte diesen Punkt jetzt nicht ganz lange machen. Ich möchte das vielleicht mit einem Zitat, das das ganz gut beschreibt. Das ist von Volker Gerhardt, einem Berliner Demokratietheoretiker, der in einem Buch letztes Jahr auch über digitale Kommunikation reflektiert hat. Und ich sage jetzt, also ich zitiere, so gesehen muss die digitale Kommunikation tatsächlich zu den großen Menschheitsbedrohungen gerechnet werden. Sie verroht die Menschen, zerrüttet ihren kommunikativen Umgang, eröffnet Möglichkeiten zur grenzenlosen Simulation und Irreführung und kann Handlungszwänge zur wechselseitigen Selbstzerstörung auslösen. Zitat Ende. Und wenn wir das, die anderen Befunde und Zitate sozusagen, erspare ich jetzt in meiner Wortmeldung, wenn man das ernst nimmt, dann stellt sich wahrscheinlich die Frage, was tun wir jetzt? Gebiert, um ein klassisches Motiv zu bemühen, der Schlaf der Vernunft, tatsächlich ungeheuer? Oder wie kommen wir da wieder raus? Und da hat sich die Arbeitsgruppe einige Empfehlungen überlegt, also 6 Empfehlungen überlegt, um die Frage zu beantworten, wie kommen wir da wieder raus? Oder, ich weiß nicht, ob das einige der Zuhörenden kennen, Veit Selk, Professor an der TU, in Deutschland hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Dämmerung der Demokratie. Und der sagt, eigentlich ist die liberale Demokratie am Ende. Das Zitat gestatte ich mir nur, ich zitiere, eine Umkehr dieser Entwicklungen ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich. Aber eben, Zitat Ende, aber eben auch nicht sicher. Also vielleicht ist es zu früh, das Projekt der liberalen Demokratie aufzugeben. Und deswegen haben wir 6 Empfehlungen formuliert, was man tun könnte.
Gut, wenn du erlaubst, würde ich gern 3 Fragen stellen. Und damit das ein bisschen ein Gespräch wird, auch durchaus provokant, heißt nicht zwingend, dass ich das glaube, aber ich möchte mal ein paar Sachen doch in den Raum werfen. Das erste ist mal die More of the Same-Hypothese. Also war es denn nicht immer so, dass Medien in Wirklichkeit davon leben, dass sie unangenehme oder schreckliche Zustände ungeheuerlich aufblasen und das Nette, Niedliche und Tolle, Sonstige, was so geschieht, eben nicht so sehr in den Vordergrund stellen? Also ist das nicht eigentlich das Gleiche wie das, was wir vor 30 oder 40 Jahren erlebt haben, als Heinrich Böll die verlorene Ehre der Katharina Blum geschrieben hat oder ähnliche Bücher, wo man also gegen... Also mit sehr grundsätzlichen und sehr fundierten Bedenken davor gewarnt hat, dass eben ein auch damals durchaus populärer Boulevardjournalismus geeignet wäre, die Medien oder den Rechtsstaat oder die Demokratie zu unterwandern und auszuhöhlen. Wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, mir ist aufgefallen, dass in dem in eurem Papier sehr unterschiedliche Plattformen oder Services untersucht werden. Also da findet sich, woran wahrscheinlich jeder denkt, natürlich Facebook, es findet sich Instagram drin, es findet sich auch TikTok da drin, aber es findet sich auch sowas wie WhatsApp da drin und zumindest auf den ersten Blick sowas wie Telegram nicht drin, sodass ich fragen würde wollen, ob man, also was entscheidet da, was ihr untersucht habt und was nicht und inwiefern ist das eigentlich alles das Gleiche? Ja, ihr versucht ja sehr aufwendig, Social Media auch zu definieren, aber kann man das Phänomen so differenziert definieren, dass es, dass ein derartiger Befund überhaupt Sinn macht. Und die dritte Frage, und dann bin ich schon fertig mit meinen Fragen, ist, müsste man dem österreichischen Nationalrat nicht sofort ausrichten, ist nett, dass ihr das fragt, aber ihr seid nicht zuständig, denn eigentlich findet das ja alles in Europa statt und es gibt eine ganz erhebliche Bemühung in Europa vom Digital Services Act über den Digital Markets Act, den ich gerade einleitend schon erwähnt habe, DSGVO, Data Act, Data Governance Act, AI Act und so weiter, das Ganze eben europaweit zu regulieren. Und inwiefern macht es dann überhaupt Sinn, da jetzt die aus Sorge um die Demokratie als 9-Millionen-Staat im Nationalrat zu diskutieren und dann allenfalls Empfehlungen umzusetzen? Also das wäre die dritte Frage, seid ihr überhaupt zuständig? Ja, so, das sind jetzt drei große Kanonen.
Warum sollen wir es billiger geben? Nein, selbstverständlich. Also ich versuche das in der Reihe nach zu beantworten. Ja. Also only bad news are good news ist natürlich etwas, das der medialen Logik immer schon inhärent war. Das, was soziale Medien besonders auszeichnet, sind, denke ich, drei Prozesse. Man kann natürlich der Meinung sein, dass professioneller Journalismus auch nicht immer den Prinzipien der journalistischen Sorgfalt, der Wahrheit und der Faktentreue verpflichtet ist und dass es nicht auch diese Tarate gäbe, dass die dort besser werden. Aber es ist immer noch nach professionellen Regeln bestimmter Journalismus, der auch in den meisten europäischen Ländern durch Ethikkodizes, durch Ehrenkodizes und durch zum Beispiel Presseräte bestimmten Regulierungen unterliegt, die definieren, was ist anständiger Journalismus. Das ist bei sozialen Medien nicht der Fall. Zweitens stellen soziale Medien, man muss sicher die Plattform differenzieren, aber generell mannigfachen Manipulationen durch Bots, durch AI, durch Trolle, durch alle möglichen auch automatisierte Manipulationsversuche, ich sage nur Fronton, Net zum Beispiel, offen. Und es gibt ein Problem der Manipulation, dass die Menschen Falschinformationen und Desinformation, also nur zur Unterscheidung, Falschinformation ist etwas, das man fälschlich behauptet, aber keine, also weil man es nicht besser weiß, während Desinformation etwas ist, das in manipulativer Absicht verbreitet wird, das hat ganz andere Wirkmächtigkeiten, als das im professionellen Journalismus in den sogenannten Legacy-Media passiert. Und jetzt nenne ich vielleicht doch ein Zitat des wahrscheinlich prominentesten Chronisten des Strukturwandels der Öffentlichkeit, Jürgen Habermas, der 2021 auf genau diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist es more of the same oder ist es grundlegend etwas anderes, die Antwort gegeben hat, ja, es ist grundlegend etwas anderes. Und er sagt, eine Welt, in der nur nicht mehr unterschieden werden könnte, was ist wahr, und was ist falsch? Eine solche Welt ist schlechterdings nicht vorstellbar, auch nicht für Kinder, die dort nicht aufwachsen können, ohne klinische Symptome zu entwickeln. Und der Schluss folgert, das leitet vielleicht zum zweiten über, dass es keine politische Richtungsentscheidung ist, sondern ein verfassungsrechtliches Gebot aufrechtzuerhalten, eine Medienstruktur aufrechtzuerhalten, die den inklusiven Charakter der Öffentlichkeit und den deliberativen Charakter der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung ermöglicht. Der Boulevard, den du angesprochen hast, hat immer noch vor dem Hintergrund eines gemeinsam geteilten Wissensraums agiert. Und der geht uns verloren. Und ich nenne jetzt nur einige Triggerpunkte, wo man das in sozialen Medien sehr schön nachweisen kann, wie der Diskurs auseinandergeht. Impfen, Gentechnik, Klimawandel, Energiewende, to name Migration, to name just a few. Und ich denke mir, um das abzuschließen, den Punkt mit Herfried Münkel in seiner Schrift zur Zukunft der Demokratie, der sagt, dass die liberale Demokratie auf der Vorstellung gründet, dass die Menschen selbst entscheiden können, was Wahrheit und was Lüge ist. Und an dieser Fähigkeit hängt, so sagt er, die Zukunft der Demokratie. Weil in der liberalen Demokratie gibt es eben keine Kontrolle und Zensur der Nachrichtenverbreitung. Das heißt, in autoritären Regimen ersetzt sozusagen die Zensur die Medienkompetenz. Allerdings denke ich nicht auf eine Art, die wir wollen. Also brauche ich die Fähigkeit, Wahrheit und Lüge unterscheiden zu können. Und das ist in der Tat ein signifikanter Unterschied. Und das kann man in vielen empirischen Studien nachweisen, dass das in sozialen Medien ein besonders großes Problem ist. Die anderen Probleme, Self-Silencing, Hass und etc., spare ich jetzt einmal aus meiner kurzen Antwort aus. Der zweite Punkt, warum sozusagen sagt man nicht, ja, das soll alles die Europäische Union, was sollen wir als kleines Land machen? Ich denke mir, wir haben in vielen vergangenen Problemen erlebt, es ist selten ein Problem der Rechtsetzung und sehr oft ein Problem der Rechtsdurchsetzung. Das heißt, auch wenn die Europäische Kommission jetzt durchaus Vorschläge entwickelt hat, die vielversprechend sind, heißt das ja nicht, dass bloß weil man in der Regulierung der Plattformen das eine oder andere Problem sieht, dass man die Sender, nämlich in unserem Fall Politiker und Politikerinnen, und die Empfänger nicht auch in den Blick nimmt. Und ich bin der Meinung, Recht ist natürlich eine Steuerungsressource, und ich halte das für eine wichtige Steuerungsressource, aber es gibt neben dem Recht auch andere Steuerungsressourcen, zum Beispiel Geld, Subventionen, zum Beispiel, wenn man so will, Ächtungskommunikation, also das Mittel der Selbstregulierung ist. Und ich denke mir, also jetzt, wie darf ich das formulieren, biblisch gesprochen, das eine tun, das andere nicht lassen. Also ich glaube, die Forderung zum Beispiel, dass sich Politikerinnen in sozialen Medien vorbildhaft verhalten sollen und das haben wir ja vorgeschlagen, dass es sowas wie einen digitalen Ordnungsruf gibt. Also wenn man im Plenum einen Ordnungsruf kassieren würde, warum kassiert man den nicht, wenn man dasselbe auf zum Beispiel auf X macht oder auf irgendeiner anderen Plattform? Das kann man drüber nachdenken und das hat mit der europäischen Regulierung gar nichts zu tun. Genauso die Frage, wie organisieren wir in Österreich unsere Medienförderung und unsere Inseratenvergabe, genauso wie die Frage nach Medienkompetenz und demokratischer Bildung. Macht das europäische Regulierungen obsolet? Nein. Aber werden europäische Plattformregulierungen, Digital Markets Act, Digital Services Act etc., DSVG, sozusagen uns der Pflicht entheben, in Österreich eine Medienpolitik, eine Medienförderung zu machen, eine Medienkompetenzförderung zu machen? Nein. Das glaube ich auch nicht. Das heißt, wenn man es jetzt in einem simplen Kommunikationsmodell sieht, natürlich ist ein Ansatz die Plattform, aber der andere Ansatz ist natürlich auch die User und Userinnen in den Blick zu nehmen oder die Sender und Senderinnen von Botschaften. Und der dritte Punkt ist die Plattformen. Wir haben ja keine eigenen Studien gemacht, sondern wir haben quasi Metastudien ausgewertet und Artikel ausgewertet, die Einzelstudien zusammenfassen. Also ich glaube, der größte Artikel, das war der Nature Communication, der hat 450 Einzelstudien zusammengefasst. Und ja, in der Tat ist der Forschungsstand zu einzelnen Plattformen unterschiedlich. In der Tat, ja. Also Telegram ist ein typisches Beispiel, weil das sehr viel geschlossen ist und da muss man sich einschleusen und einloggen. Und andere Plattformen sind mehr und besser beforscht. Das ist der Stand der Forschung durchaus unterschiedlich. Das ist so, hängt aber oft eben auch mit der Natur der Plattform zusammen. Kann man deswegen soziale Medien einheitlich definieren? Ich glaube, in den einleitenden Kapiteln stellen wir auch die definitorische Problematik angesichts der phänomenologischen Vielfalt des Objektbereichs dar. Mein Zugang wäre, das haben wir dort ja auch vorgeschlagen oder das vertrete ich auch sonst wissenschaftlich, ist wirklich über das Geschäftsmodell zu gehen und soziale Medien als Intermediäre zu definieren, deren Geschäftsmodell im Verkauf personalisierter Werbung und Data Mining besteht. Und unter diesem definitorischen Zugang lassen sich die schon alle sehr schön zusammenfassen.
Wobei sich das auch gerade ändern kann, nicht? Also Meta bekanntlich auch in Reaktion auf die regulatorischen Bemühungen in Europa hat ja gerade ein Modell vorgestellt, wo sie sagen, wenn du nicht mehr personalisierte Werbung bekommen möchtest, dann zahl bitte. Ändert das was Relevantes?
Das ist eine Frage, dass man sagt, werden Vertriebserlöse in diesem Markt in Zukunft eine relevante Rolle spielen. Im Moment sehe ich das offen gestanden nicht. Wird es unter Umständen, und das gibt es ja im sozialen Medienbereich jetzt auch schon, einzelne kleinere Plattformen geben, die ein Abo-Modell, ein Flatrate-Modell, ein Freemium-Modell haben, wo es sozusagen als Erlösmodell auch Vertriebserlöse gibt, das kann schon geben. Aber wenn ich mir als Ökonom den Marktdurchschnitt anschaue, dann sage ich einfach, Werbung und Data Mining ist das dominante Geschäftsmodell. Dass es jetzt einzelne Plattformen gibt, wo man sagt, naja, 80% ist Werbung und 20% ist Vertriebserlös, das ist schon durchaus vorstellbar. Aber ich glaube, dass sozusagen das Abo-Modell und das Vertriebserlösmodell für diesen Markt nicht signifikant relevant sein wird. Und da müsste man dann wahrscheinlich auch die Algorithmen anders programmieren, wenn man das macht.
Das ist halt die Frage, und dann lasse ich den Punkt schon, ob sich dann nicht die Legacy-Media auf der einen Seite und diese von dir jetzt so definierten sozialen Medien auf der anderen Seite so sehr annähern, dass es irgendwann sehr schwierig wird, den Unterschied nicht zu treffen. Nicht denn auch die Erlösmodelle bekanntlich der traditionellen Medien verschieben sich ja sehr oder haben sich schon sehr stark verschoben und verschieben sich weiterhin.
Na, das ist ja genau der Punkt, den wir ansprechen, indem wir sagen, dadurch, dass bei den sogenannten Legacy-Media die Werbeerlöse zu einem großen Teil zu den Intermediären abwandern, in Österreich ein bisschen langsamer, in anderen Märkten ein bisschen schneller, und diese Verluste werden durch digitale Vertriebserlöse nicht kompensiert. Das heißt, denen geht langsam das Geld aus. Und nachdem das Betriebe sind, deren Fixkosten im größeren Teil in Personalkosten besteht, ist die logische Reaktion, dass ich den redaktionellen, aber auch den sonstigen Staff reduziere. Der Kurier hat ja vor 2 Wochen ein Beispiel geliefert, was das bedeutet. Und genau deswegen müssen wir nachdenken, wenn wir solche Medien als vierte Gewalt, die professionell und unabhängig agieren, noch haben wollen, wie ich formuliere, als Infrastruktur der Demokratie, dann müssen wir uns überlegen, wie wir diese Infrastruktur auch entsprechend finanzieren. Und ich glaube, die herausfordernde Aufgabe ist es, eine Medienförderung und Inseratenvergabe in Österreich, also nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich, zu haben, die ein wirtschaftliches Überleben sicherstellt, aber gleichzeitig eine maximale politische Autonomie. Und das ist eine wirklich herausfordernde Aufgabe, die in Europa durchaus unterschiedlich gut gelöst wird. Aber ein Grund für die Krise der sogenannten Legacy-Media ist ja genau, dass die Werbung von denen weggeht hin zu den Intermediären. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist demokratierelevanter, trotz aller berechtigter Kritik, die man dann dort an der Qualität des Journalismus haben kann, ist für die Demokratie professioneller, integrer, unabhängiger Journalismus wichtig oder Plattformen wie TikTok und Instagram, dann ist zumindest unsere Antwort eindeutig, dass das die sogenannten Medien mit journalistischem Anspruch sind.
Mhm. Vielleicht darf ich dazu auch kurz was einwerfen. Ziemlich zeitgleich mit der medialen Berichterstattung über Ihre Studie sind auch Berichte darüber aufgetaucht, dass Instagram und Threads oder die anderen Plattformen von Meta auf politische Inhalte gänzlich verzichten wollen. Wie sehen Sie diese Entwicklung und glauben Sie, das ist eine Reaktion auch auf den DSA und sonstige europäische Rechtsakte?
Also erstens bin ich sehr, finde ich, die Frage, was ist ein politischer Inhalt, sehr, sehr schwierig abzugrenzen. Ich bin jetzt Kommunikations- und kein Politikwissenschaftler, aber zu sagen, politische Kommunikation beschränkt sich auf die Kommunikation über parteipolitische Inhalte, ist schwierig. Ich habe die Triggerpunkte der Auseinandersetzung genannt. Das heißt, verbanne ich dann noch Inhalte zum menschengemachten Klimawandel? Verbanne ich Inhalte zum Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober? Verbanne ich Inhalte über die Energiewende, über Elektromobilität, über Solartechnologie? Mit Impfen und mit Corona möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Jetzt werden Sie mir sagen, naja, das ist ja kein politisches Thema. Corona ist eine Viruserkrankung und vor der schützt man sich am besten, indem man Masken aufsetzt und sich impfen lässt, oder? Da werde ich Ihnen als Kommunikationswissenschaftler leider sagen müssen, dieses Thema ist sehr wohl politisiert oder politisiert worden. Und ich mache es kurz, ja. Die Frage, dass man klar abgrenzen kann, was ist ein politischer Inhalt und was nicht, in einer Gesellschaft, in der es Triggerpunkte der Auseinandersetzung gibt, ein paar habe ich jetzt eh genannt, glaube ich, ja, ist schlechterdings unmöglich. Dann habe ich nur mehr Kommunikation über Essen. Und jetzt sage ich Ihnen was, sogar die Frage, ob man Fleisch isst oder nicht, ist eine politische Frage und ist eine politisierte Frage. Also so einfach kann man sich's nicht machen, zu sagen, ich wollte das nur abgrenzen. Politische Inhalte sind Inhalte, die von politischen Parteien gemacht werden. Wir sind in einer Gesellschaft, in der viele Fragen politisierte Triggerpunkte sind.
Erster Punkt. Aber ich glaube, so ist die Frage. Entschuldige. Ja, aber lass mich nur.
Sorry. So war es nicht gemeint.
Frage auch gar nicht gemeint, sondern eher, also wenn ich verstehe sie okay, so. Sorry. Wir leben ja in einer Welt, in der wir damit leben müssen, dass irgendein Unternehmen sagen könnte, okay, ab jetzt ist Essen politisch und es gibt nichts mehr mit Essen. Oder ab jetzt ist Corona politisch und es gibt nichts mehr über Corona. Oder ab jetzt, also wir haben das ja gerade bei X im letzten Jahr recht dramatisch erlebt, dass irgendwelche Egomanien des Eigentümers dazu geführt haben, dass sich unser aller Timeline auf dieser Seite sehr erheblich mehrfach verändert hat. Ja.
Genau.
Die Frage zielt halt eher vielleicht in die Richtung, ob wir als Europäerinnen und Europäer dem jetzt hilflos ausgeliefert bleiben oder ob sich daran irgendetwas ändert und wenn ja, was es braucht, sage ich jetzt auch dieses Schreckliche, was es braucht, damit es sich ändert und ob da das, was wir bisher erleben, eigentlich ausreicht, nicht sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Das glaube ich, ist eher die Frage, nicht die Frage, was jetzt eigentlich politisch ist im Leben.
Okay, gut. Ja? Also die Frage, dass sozusagen private börsennotierte Konzerne darüber entscheiden können, was in unserer demokratischen Öffentlichkeit als Thema zulässig ist im Diskurs oder nicht.
Die sind ja nicht einmal börsennotiert alle, nicht? Also Twitter.
Also, oder auch ganz mehr, private, Twitter jetzt nicht mehr.
Also Privatunternehmen. Sich das leisten, damit zu machen, weiß ich nicht, aber ich vermute, er kann sich das leisten. Ja, der kann es an die Wand fahren, wenn er möchte, oder daraus ein Propagandainstrument machen oder was auch immer. Es ist eben seiner totalen Willkür unterstehend, nicht? Also,
dann sind wir bei einer interessanten Frage.
Börsenrechtlich geregelt, ja, so.
Und dann sind wir bei zwei.
TikTok weiß man es gar nicht, ja. Also wer reguliert TikTok?
Ja? Gut, und so weiter. Werden wir, ja, die haben ja nicht einmal einen Zustellbevollmächtigten bei uns, also da wüsste ich ja noch nicht einmal an wen ich irgendeine rechtskräftige Forderung richtet. Das ist genau der Punkt, weshalb wir in unseren Empfehlungen drei Punkte ansprechen. Erstens, es braucht bei der Zusammensetzung der Öffentlichkeit ein starkes Gegengewicht. Das heißt, das Gegengewicht könnte sein, dass man unabhängige, starke Legacy-Media hat. Ein zweites Gegengewicht könnte die Förderung europäischer Plattformen sein, das heißt Plattformen, die im öffentlichen Eigentum stehen, und zwar im europäischen Eigentum. Und drittens die Stärkung von Medienkompetenz. Es ist niemand gezwungen, X zu nutzen. Ich halte ja den Ansatz des Critical Ignoring, der zumindest in meinem Fach eine relevante Rolle spielt, dass man einfach Dinge nicht nutzt, auch für einen möglichen Zugang. Ich glaube, in einer komplexen Welt, die sozusagen, um nicht zu sagen, in einer kontingenten Welt, ist ein monokausaler Ansatz wahrscheinlich wenig zielführend. Und das heißt, in unserem Dafürhalten ist sozusagen die Hoffnung, dass man jemanden wie den Herrn Musk sagt, aber bitte, Sie beeinflussen Wahlkämpfe, ja, Sie verzerren den öffentlichen Diskurs, oder dass man sagt, na jetzt werden wir sie aber strafen, da gebe ich dir völlig recht. Der wird unter Umständen sagen, das leiste ich mir halt. Ich bin Milliardär, das ist mein Hobby, das leiste ich mir halt. Ja? Da stellt sich dann eben die Frage, gut, dann kann man auch sagen, dann nutzt man diese Plattform eben nicht mehr. Oder Vorbildwirkung der politischen Kommunikation in Österreich, man muss ja nicht jede Plattform mit Inhalten bespielen. Also ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, aber die Idee zum Beispiel, dass man sagt, bestimmte Plattformen wie TikTok werden auf Diensthandys der Europäischen Kommission nicht mehr genutzt, das ist ein Zugang. Das ist ein zweiter Zugang, ein notifiziertes Alterslimit einzuführen, etc., etc. Dann muss man halt, wie formuliere ich das, den Traffic von diesen Plattformen ein bisschen wegbringen.
Was die meisten österreichischen Politikerinnen und Politiker und nicht nur die österreichischen nicht daran hindert, auf allen diesen großen oder fast allen dieser großen Plattformen durchaus noch immer sehr aktiv zu sein, nicht? Also,
ja, natürlich.
Aber Appell wird zumindest bisher von, ich glaube, praktisch niemand in der Regierung und auch nur sehr wenigen im Parlament
verfolgt. Stimme ich dir zu. Ja, deswegen empfehlen wir als zweite Empfehlung auch einen Ethikrat für politische Werbung und PR in sozialen Medien, der selbstregulativ, ähnlich wie der Presserat, ähnlich wie der PR-Ethikrat, ähnlich wie der Werberat, zumindest sagt, das geht so nicht. Und ich denke mir, das Wesen der Selbstregulierung, und jetzt können wir lang drüber reden, zahnloser Tiger und Appellativ und Preaching to the Converted, und ich kenne sozusagen alle Vorhalte, die man gegen Selbstregulierung haben kann, ganz gut. Aber ich denke mir, es macht zumindest klar, was ist anständig an Kommunikation, politische Kommunikation in sozialen Medien und was nicht. Und ich denke mir, Freiheit, übrigens auch Meinungsfreiheit, macht zumindest aus einer demokratietheoretischen oder ethischen Sicht nur dann Sinn, wenn sie mit Verantwortung gelebt wird. Und das Modell der Empörungsbewirtschaftung ist wahrscheinlich kein Modell, das dieser Verantwortung gerecht wird. Aber wenn man sagt, gibt es Empörungsbewirtschaftung, gibt es sogar politische Akteure, die die Empörung erst rühren, um sie dann zu bewirtschaften? Ja, das gibt es. Gibt es Propaganda, Desinformation, Lüge und Hass in sozialen Medien? Ja, das gibt es. Unsere Empfehlungen richten sich allerdings nicht an der Frage, wie es ist, sondern danach, wie es sein soll.
Also eine Unterscheidung, die man in Wien besser versteht als sonst irgendwo mit der Unterscheidung zwischen Sein und Sollen und dem dahinterstehenden Rechtspositivismus und Kelsen und so weiter. Lass mich vielleicht an der Stelle, apropos Sein und Sollen, nochmal eine Frage stellen. Also die allererste Forderung dieser sechs ist die nach einem Verhaltenskodex. Mhm. Was da vielleicht noch ein bisschen vertieft werden könnte, wenn du Lust hast dazu, wäre, was denn dann in diesem Verhaltenskodex, den sich Abgeordnete zum Nationalrat im Sinne ihrer Vorbildfunktion auferlegen sollen, was denn der enthalten soll? Was wäre also denn eine Regel, die da drinnen stünde? Stünde da drinnen TikTok nein und Twitter nein, dafür Katzenfotos ja? Oder wie soll man sich das vorstellen?
Also die Frage, und dann sind wir wieder, aber das ist mein medienökonomischer Zugang, Katzenfotos. Also unser Ansatz wäre gewesen zu sagen, wenn die Kommunikation durch Steuergeld refinanziert ist, das heißt, aus der Parteienförderung kommt, dann sozusagen greift dieser Kodex. Wenn ich jetzt privat zu Hause meine Katze fotografiere und in meine WhatsApp-Gruppe stelle, meiner Katzenfreunde in der Umgebung, Katzenfreundinnen in der Umgebung, dann soll das natürlich nicht reguliert sein. Wenn es hingegen in politischer Absicht, also ich inszeniere mich auf einem Foto auf Instagram als Katzen, Hunde, Meerschweinchen-Liebhaberin, um für das Elektorat volksnäher, sympathischer und menschlicher rüberzukommen und der Steuerzahler hat für das Fotoshooting etc. bezahlt, dann ja. Also das wäre, glaube ich, die Abgrenzung, die wir dort sehen. Zweitens, wie soll der Inhalt ausschauen? Unser erster relativ simpler Ansatz wäre gewesen zu sagen, für alles, für das es im Plenum einen Ordnungsruf gibt, und da hat ja der Nationalrat eine sehr elaborierte Praxis, das geht im Digitalen auch nicht. Weil wenn ich im Plenum für bestimmte Zuschreibungen, für bestimmte Ausdrücke, für bestimmte Dinge, die einer tatsächlichen Berichtigung unterliegen, einen Ordnungsruf bekomme, naja, dann könnte man darüber nachdenken, dass das in Analogie dazu für digital vermittelte Kommunikation auch gilt. Aber, und das ist mir ganz wichtig, wir haben eine anregende Funktion, aber keine Politik preskribierende Funktion. Also es steht uns überhaupt nicht an zu sagen, die sollen, die müssen. Das ist eine Anregung, die man aufgreifen kann oder nicht. Und unsere Anregung wäre gewesen, dass die Präsidiale des österreichischen Nationalrats eine Diskussion darüber anregt. Denn ich würde sagen, es ist jetzt quasi in der Funktionstrennung von Wissenschaft und Politik schon wichtig zu sagen, wir regen das an, aber was dann genau inhaltlich drinsteht, das sollte schon über die Präsidiale des Nationalrats diskutiert werden.
Hat die Präsidiale des Nationalrats sich geäußert? Also ist das
wurde noch nicht, nein.
Noch nicht, okay.
Ja, noch nicht, nein, aber es war ja der Herr Nationalratspräsident der Birmherr der Veranstaltung und hat das auch mitgenommen und ich denke mir, also wie darf ich das formulieren? Es ist jetzt nicht so, dass ich die heiße Kartoffel weiterreiche und sage, danke, wir haben es gesagt und jetzt sozusagen müssen die sich kümmern, aber eine Rückmeldung, in welcher Form oder wann das besprochen wird, haben wir nicht.
Mhm. Vielleicht darf ich hier kurz nochmal einsteigen. Herr Professor Kammersin, Sie haben ja mehrere Empfehlungen sozusagen aufgelistet. Die Frage, die ich dazu hätte, gibt es da auch eine Gewichtung dazu oder sind die alle in ihrer Gemeinsamkeit zu sehen oder haben Sie sozusagen einen Favoriten, der Ihrer Meinung nach besonders viel bewirken würde?
Ja, den hätte ich, aber sagen wir so, als Wissenschaftler habe ich eine eindeutige Präferenz zu sagen, das, was wir im Rahmen der Wissenschaft, sollte es finanziert werden, sofort umsetzen könnte, ist der Monitoringbericht zur digitalen politischen Kommunikation in Österreich. Das können wir innerhalb der Scientific Community relativ schnell und relativ, glaube ich, solide aufsetzen, eben auch um den Wandel, den wir zu Beginn besprochen haben, in der medialen Kommunikation abzubilden, aber auch für die historische Forschung Grundlagen herzustellen. Wie war das denn so im Wahlkampf 2024. Wenn Sie mich fragen, wo ich glaube, dass der größte Hebel liegt und der kurzfristig einfach gesetzlich umsetzbar ist, dann ist das sicher die Reform der Medienförderung und der Inseratenvergabe, weil die unmittelbar auf die Refinanzierungsstrukturen einen Einfluss hat. Mittelfristig die Medienkompetenz und die Förderung europäischer Plattformen, aber das sind zweifellos Projekte, die in einem größeren zeitlichen Abstand zu sehen sind.
Ich finde die Medienkompetenz auch als absolut wichtigen Ansatz und würde gerne wissen, wie würden Sie das ausgestalten, mittel- oder langfristig, wenn Sie das quasi das Gesetz schreiben könnten dazu?
Naja, also da würde ich, also das ist jetzt sozusagen auch die Meinung natürlich der Arbeitsgruppe, die ich hier referiere. Also erstens ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, dass die Förderung von Medienkompetenz ein Projekt des lebenslangen Lernens ist. Die Debatte in Österreich fokussiert immer sehr schnell auf die Schule, beziehungsweise, wenn man es ein bisschen elaborierter haben will, auch auf den Kindergarten. Man vergisst aber dabei, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der von diesen Entwicklungen teilweise überfordert ist, teilweise auch nicht weiß, wie sie darauf reagieren sollen. Und die sind schon lange aus der Schule draußen, stellen aber angesichts der Alterspyramide in Österreich doch einen relevanten Teil des Elektorats dar. Also meine erste Beobachtung wäre, das muss Teil des Lifelong Learning sein und sollte nicht immer in der Förderung münden. Not, da werden wir den Lehrplan reformieren, da führen wir noch ein Fach ein oder wir ergänzen die politische Bildung oder digitale Grundbildung etc. Ja, stimmt, ist wichtig. Aber es ist schon auch wichtig, an ältere Menschen, an Senioren und Seniorinnen als Beispiel heranzukommen. Es ist auch wichtig, an Menschen mit Migrationshintergrund heranzukommen, etc. Ich möchte das jetzt nicht detaillieren, aber sozusagen jetzt von der Lebensspanne her Medienkompetenz angesichts der schnellen und dramatischen Änderungen als Projekt des Lifelong Learnings zu sehen. Zweitens geht es darum, die Kompetenz zu stärken, Desinformation und manipulative Inhalte zu erkennen, also Wahrheit und Lüge unterscheiden zu können. Zweitens, wie reagiere ich auf Hassrede? Wie kann ich sachlich diskutieren? Und das kann man und das muss man lernen. Und drittens halte ich es für ganz zentral, dass man demokratische und staatsbürgerliche Bildung fördert, also ein Verständnis, was ist der Wert der liberalen Demokratie, was sind rechtsstaatliche Institutionen und was sind ihre Funktionsbedingungen, aber auch ihre Bedrohungen. Also es gibt ja, glaube ich, eine Partei, die so ein Fach wie Demokratiebildung gefordert hat, wenn ich mich recht erinnere, waren das die NEOS. Aber ich finde die grundsätzliche Idee, dass man Demokratie und Medienkompetenz in irgendeiner Form auch als Teil des lebenslangen Lernens versteht, das hielt ich schon für wichtig. Das heißt, wie sage ich das? Also das Ganze als Querschnittsmaterie zu begreifen und nicht in einem einzelnen Fach zu versinken.
Gut, apropos Querschnittsmaterie, Matthias, vielleicht darf ich dich langsam in Richtung eines Endes kommend noch eine ganz prinzipielle Frage fragen, nämlich die, wenn man diese Studie sieht oder diese Stellungnahme sieht, dann ist ihr ja eine sehr konkrete Frage vorangestellt, die beantwortet wird. Und diese Frage und die Antwort ist halt eine Frage an die Akademie und eine Antwort an die durch die Akademie. Jetzt ist die Akademie der Wissenschaften eine wichtige, aber nicht die einzige Institution, die diese Frage beantworten könnte oder zu beantworten versuchen könnte. Besteht aus deiner Sicht ein Auftrag und wenn ja, an wen richtet sich denn dieser Auftrag, eine derartige Frage breiter einer Beantwortung zuführen zu wollen, als nur unter Anführungszeichen durch eine Stellungnahme der Akademie der Wissenschaften?
Also ich denke mir, es ist natürlich wichtig, dass diese Frage breiter diskutiert wird. Und ich denke mir, es ist eigentlich in der Situation, in der sich liberale Demokratien so wie Österreich befinden, auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist jetzt damit fertig und das ist damit abschließend beantwortet. Ich habe ja das Buch Demokratie Dämmerung von Veit Selk schon zitiert. Ich denke mir, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die alle beschäftigt und vor allem auch alle, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen. Und ich denke mir, der Anspruch der Akademie der Wissenschaften ist es nicht, eine Frage abschließend und für immer und auch nur exklusiv zu beantworten, sondern das Thema in den wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs einzuspielen. Und ich denke mir, das ist mit dieser Studie ganz gut gelungen. Es hat eine sehr breite Debatte gegeben und es würde mich sehr freuen, wenn diese breite Debatte auch in verschiedensten Disziplinen in Österreich fortgesetzt würde. Und warum halte ich das für so wichtig, dass wir das jetzt nicht als abgeschlossenes Projekt und die Frage ist jetzt beantwortet und jetzt wissen wir, wie es ist, gesehen wird, sondern es geht um eine Zukunftsfrage der liberalen Demokratie. Und diese Zukunftsfrage ist im Kern die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und wie wir die demokratische und freie Öffentlichkeit gegen mannigfache ökonomische, soziale, politische Bedrohungen inner- und außerhalb Europas verteidigen wollen. Und das ist eine Frage, die eine wissenschaftliche Einrichtung alleine und exklusiv nicht beantworten kann. Aber ich denke mir, so sehe ich auch die Rolle der ÖAW im tertiären Sektor in Österreich. Wir haben es zumindest mal den Ball aufgeworfen.
Ja, gut, wir nehmen ihn ja auf in dieser Veranstaltung hier und auch in vielen anderen, denke ich, wird der Ball aufgenommen werden. Ich danke dir, lieber Matthias Kamersin. Ich danke dir, lieber Boris Kandorf, ganz herzlich dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich darf das geschätzte Publikum noch einmal darauf hinweisen, dass der Text, von dem wir hier heute geredet haben, unentgeltlich frei verfügbar über eine Webseite der Akademie der Wissenschaften verfügbar und im Übrigen sehr lesenswert ist. Also lesen Sie das und diskutieren Sie weiter über das, was wir hier gerade besprochen haben. Vielen Dank Ihnen, die Sie dabei waren, fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und haben Sie noch viel Spaß mit dieser Studie und auch mit dem Digital Markets Act, dessen Anwendbarkeit, wie gesagt, ab morgen dann wir ja ganz neu beobachten werden können. Bis bald, auf Wiederhören.
Schönen Abend, danke für die Einladung.